Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Steffi Orbach.
Wenn wir uns Afrika mal auf der Landkarte angucken, dann stellen wir fest, das sieht anders aus als zum Beispiel Europa oder Südamerika. In Afrika, da sehen viele Grenzen so aus, als wären sie mit dem Lineal gezogen. Das liegt an uns, wir Europäer. Wir sind ja in diesen Kontinent eingefallen, als wäre er unbewohnt. Und wir haben aus Afrika mehr oder weniger alles rausgeholt und haben uns diesen Kontinent inklusive seiner Menschen und wertvollen Dinge zu eigen gemacht. Grob gesagt lief das eine ganze Zeit lang so ab, dass diejenigen, die zuerst da waren, also zum Beispiel die Briten, Franzosen oder Italiener, das Gebiet, in dem sie eingefallen waren, auch für sich beanspruchten. Als das dann ein bisschen drunter und drüber ging, da kam einer daher, der sagte, so, jetzt bringen wir da mal Ordnung in die Sache. Und das war ein Deutscher. Am 15. November 1884, vor 140 Jahren, da lud Reichskanzler Otto von Bismarck nach Berlin ein, zur Kongo-Konferenz. Worum es da genau ging und was rauskam bei dieser Konferenz, darüber wollen wir reden. In dieser Folge von Eine Stunde History.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hallo Matthias.
Moin, moin.
Um jetzt mal von hinten anzufangen, das können wir ja schon mal sagen. Am Ende der Berliner Kongo-Konferenz, da wurde ein Dokument unterzeichnet, in dem geregelt wurde, wie die europäischen Kolonialmächte Afrika aufteilten. Jetzt gehen wir aber mal zurück auf die Anfänge der Kolonialisierung. Die hat ja schon viel früher angefangen.
Ja, das hat sie, das kann man wohl sagen. Seit dem Ende des 15. Jahrhunderts war der afrikanische Küstenstreifen besetzt und von dort aus starteten europäische Handelsschiffe mit Gewürzen, mit Elfenbein und verschiedenen Holzarten und eben auch Sklaven. Das erste Sklavenschiff war 1510, da haben wir auch schon mal eine Sendung drüber gemacht. Das Innere des Kontinents haben die Kolonisten aber zunächst aber nicht betreten. Deshalb blieb Afrika nicht etwa der schwarze, sondern der dunkle Kontinent. Und als dann mit dem Slave Trade Act der Sklavenhandel zumindest auf dem Papier, zuerst in den USA und dann anderswo verboten wurde, trat der Handel mit Rohstoffen aller Art in den Vordergrund. Und Europa war ja durstig danach, weil die Industrialisierung in vollem Gange war.
Im Jahr der Kongo-Konferenz 1884, da war das Deutsche Kaiserreich ja sehr jung, gerade mal ein Teenie, 13 Jahre alt. War das denn da schon ein gefestigter Staat?
Also zumindest bei Reichskanzler Otto von Bismarck könnte es starke Zweifel gegeben haben. Er wollte das Reich unbedingt schützen und vor allem aus Konflikten und Kriegen heraushalten, weil das Deutsche Kaiserreich ja die bis dahin gültige europäische Mächtekonstellation ordentlich verändert hat. Denn mit dem Deutschen Reich kam eine weitere Großmacht hinzu und es gab eine neue Konkurrenzsituation auf dem Kontinent und natürlich neue Interessenskonflikte. Bismarck wollte Stabilität nach außen. Durch eine ziemlich komplizierte Bündnispolitik mit Russland, Österreich, Italien und England gegen Frankreich. Das war der Erbfeind und der sollte isoliert werden. Und eine Ordnung im Inneren. Da gab es zunächst einmal den Kulturkampf gegen die katholische Kirche und den Papst. Am Ende war dann die Zentrumspartei stärkste Kraft im Reichstag und mit den Sozialistengesetzen gegen die SPD. Und am Ende war die SPD die stärkste Kraft im Reichstag.
Waren Bismarck eigentlich Kolonien irgendwie wichtig? Spielten die eine Rolle in seiner Außenpolitik?
Nein, also zunächst mal spielten sie überhaupt keine Rolle. Er wollte für das Deutsche Reich keine Kolonien. Vielleicht auch, um den Konflikten mit anderen Kolonialmächten aus dem Weg zu gehen. Das änderte sich beim Konflikt um Samoa im Jahr 1878. Da gab es einen Handelskonflikt zwischen Deutschland, USA und Großbritannien. Und von da an galt es, auch wirtschaftliche Interesse in Übersee ins Kalkül einzubeziehen. Trotzdem hatte Otto von Bismarck wohl keine koloniale Euphorie.
Was war denn eigentlich der Auslöser für die Kongo-Konferenz im November 1884?
Also eigentlich war es die Politik des belgischen Königs Leopold II. Der hatte das sehr geschickt gemacht. Er hatte nämlich als Privatmann Anteile der Kongo-Gesellschaft heimlich gekauft und dann Experten beauftragt, insgeheim einen Plan für einen Kongo-Staat zu erstellen. Das brachte Portugal, Frankreich und Großbritannien auf den Plan, weil das Kongo-Becken wirtschaftlich sehr, sehr ertragreich und interessant war. Also begannen alle Kolonialmächte, afrikanische Länder zu okkupieren oder, wie es das Deutsche Reich machte, unter Schutz zu stellen. Das war ein ziemliches Durcheinander, wie du eben schon gesagt hast. Und Leopold II. Überzeugte seine Amtskollegen davon, dass man gemeinsam handeln und den Wettlauf um Afrika gemeinsam organisieren müsse. Und deshalb müsste man eben diese Konferenz machen.
Ja, denn dieser Wettlauf um Afrika, der war ja schon längst losgegangen. Denn es war klar, da gibt es einiges zu holen, hast du ja auch gerade gesagt. Darauf waren die Europäer natürlich scharf, genauso auch wie die USA. Und alle wollten auch möglichst viel Einfluss in Afrika gewinnen. Die Kongo-Konferenz, die sollte diese ganzen Ambitionen mal ordnen und in die richtigen Bahnen lenken. Martin Krinner, der gibt uns jetzt mal einen Eindruck davon, was im Winter 1884-85 passierte. Und dafür nimmt er uns jetzt erstmal mit in die Wilhelmstraße 92 in Berlin.
Die Wilhelmstraße 92 liegt mitten in Berlin. Nur ein paar hundert Meter vom Brandenburger Tor entfernt. Und es ist ein historischer Ort. Das Problem ist nur, man sieht es ihm nicht an. Denn heute steht hier eine ganze Reihe von Plattenbauten mit Waschbetonfassade.
Wilhelmstraße 92 ist ein Ort wie jeder andere. Das sind Wohnhäuser. Und wenn man nicht genau hinguckt, weiß man nicht, was da ist.
Sagt Ibu Diop. Er kümmert sich in Berlin um die Aufarbeitung der kolonialen Geschichte Deutschlands und für die spielt die Wilhelmstraße eine große Rolle. Denn hier stand früher die deutsche Reichskanzlei, inklusive auswärtigem Amt. Hier wurden Botschafter ernannt und empfangen, Verträge ausgehandelt und diplomatische Beziehungen gepflegt. Und?
Von dort hat Bismarck eingeladen.
Zur sogenannten Kongo-Konferenz. Seit einigen Jahren bereitete ihm nämlich eine große Frage Kopfzerbrechen. Wem gehört eigentlich Afrika? Wer durfte hier Gold schürfen? Wer den Kautschuk ernten? Wer die Diamanten einsacken? Wenn niemand diese Fragen klärt, so meinte Bismarck, dann könnte das irgendwann Krieg bedeuten, auch und gerade hier in Europa. Eines allerdings stand natürlich von vornherein fest, den Menschen, die dort lebten, den Afrikanerinnen und Afrikanern selbst, denen gehörte das alles ganz sicher nicht. Am 15. November 1884 kamen deswegen Abgesandte aus 14 Ländern zusammen. Keiner von ihnen hatte Afrika jemals selbst bereist. Keiner wusste Bescheid, welche Sprachen die Menschen dort sprechen, zu wem sie sich zugehörig fühlten oder was sie glaubten. Trotzdem waren alle fasziniert von Afrika. Von Afrika als Rohstoffquelle. In Europa war nämlich das Zeitalter der Industrialisierung angebrochen und die brauchte Nachschub. Die Briten ernteten deswegen im heutigen Ghana Palmöl als Schmiermittel für die Fabriken. Die Portugiesen hatten ertragreiche Goldminen, zum Beispiel in Mosambik, und Leopold II. Brachte Kautschuk und Elfenbein aus dem Kongobecken nach Belgien. Und sie alle tauschten oder verkauften dort Waffen, Textilien, Glasperlen, Haushaltswaren und ähnliches. Es war ein großartiges Geschäft. Bisher kannten die Europäer allerdings nur die Küstenregionen. Der größte Teil Afrikas war quasi unerforscht. Und Bismarck wollte jetzt dafür verbindliche Regeln aufstellen.
Ich sehe es als meine Aufgabe, den Frieden in Europa zu bewahren und den Wettbewerb der Nationen in Afrika zu ordnen.
In der Wilhelmstraße 92 saßen die Konferenzteilnehmer nun also unter einer riesengroßen Afrika-Karte zusammen und teilten ihre künftigen Einflusssphären auf. Mit dem Lineal, ohne Rücksicht auf die dortige Bevölkerung. Und sie einigten sich auf einige wichtige Rahmenpunkte. Auf freien Handel und die Öffnung der Flüsse zum Beispiel.
Bei Ausübung der Schifffahrt sollen die Angehörigen aller Nationen in vollkommener Gleichheit behandelt werden. Dies gilt auch für die Küstenschifffahrt und die Kahnschifffahrt.
Für den belgischen Gesandten war es vor allem wichtig, dass sich niemand an der Kongo-Region vergreift. Dem Privatbesitz seines Königs Leopold II. Und Frankreich und Portugal pochten auf eine moralische Rechtfertigung der Kolonisierung als Zivilisierungsmission.
Da nach den Grundsätzen des Völkerrechts der Sklavenhandel verboten ist, erklären die Mächte, dass ihre Gebiete weder als Markt noch als Durchgangsstraße für den Handel mit Sklaven benutzt werden sollen.
Am Ende einigte sich die Konferenz auf ein Abschlussdokument, die Kongo-Akte. Und Passagen, die nach Respekt und Menschenwürde klingen, gibt es darin eine ganze Menge. Nach der Konferenz zeigte sich aber, dass sie völlig wertlos waren. Denn der Wettlauf um Afrika nahm jetzt erst so richtig Fahrt auf. Die Europäer rissen den Kontinent an sich. Und Ibu Diop tut sich sehr schwer damit, im Kolonialismus irgendetwas Positives zu entdecken.
Berlin ist für mich der Ort, der Kolonialismus ein Gesicht gegeben hat. Denn in Berlin wurden die Grenzen gezogen. Und Kolonialismus ist ein vernichtendes System. In Ghana wurden die britischen Kolonien vernichtet. In Namibia wurden Menschen massenhaft getötet. Und das ist nicht nur der schwarze Mensch. Der Mensch an sich hat sich selbst zerstört.
Martin Krinner war das. Er hat uns mitgenommen zum Ort der Kongo-Konferenz. Und über diese Veranstaltung, darüber, wie die ablief, will ich jetzt sprechen mit dem Kolonialismus-Experten Professor Andreas Eckert. Hallo, Herr Eckert.
Hallo, guten Tag.
Herr Eckert, wir haben eben schon ganz kurz angesprochen im Podcast, Leopold II. Hat das ja ziemlich geschickt eingefädelt mit der Kongo-Konferenz. Aber erzählen Sie doch mal bitte mal aus Ihrer Sicht, wie ist es ihm denn gelungen, die anderen Regierungschefs davon zu überzeugen, dass man in Afrika wirklich gemeinsam handeln muss?
Nun, zunächst muss man, glaube ich, festhalten, dass Leopold ja nicht der eigentliche Initiator dieser Konferenz war. Das war Bismarck. Aber er selbst hat natürlich großes Interesse gehabt, dort sozusagen seine Sachen durchzuziehen. Im Grunde hat er allen teilnehmenden, ja, europäischen bzw. amerikanischen Vertretern Versprechungen gemacht. Also den Amerikanern hat er erzählt, er wollte natürlich auch humanitär wirken. Den Engländern hat er versprochen, das Ganze eine Freihandelszone zu organisieren. Den Franzosen hat er ein Vorverkaufsrecht für bestimmte Waren versprochen. Also so hat er sich überall versucht, Unterstützung zu finden. Und vor allem hat er besonders stark sein philanthropisches Interesse betont und seine sehr knallharten ökonomischen Interessen ein wenig verschleiert. Und darum ging es ihm nämlich. Für ihn war es eigentlich lebenswichtig oder überlebenswichtig, dass die Konferenz ihm sozusagen grünes Licht für seine Aktivitäten im Kongo gibt. Denn er hatte bereits vorher massiv in die Region investiert und war hoch verschuldet. Hm. Und nun auf der anderen Seite gab es natürlich im Kongo genau das, was die Industrien in Europa für Gummireifen, Rohre, Dichtungen und so weiter brauchten, nämlich Kautschuk. Also seine Investition hat sich dann gelohnt, sie wäre aber schief gegangen, wenn er eben nicht Rückendeckung der anderen europäischen Mächte bekommen hätte.
Wenn wir uns jetzt wirklich mal diese Konferenz konkret angucken, also wie muss man sich die vorstellen? Wie viele Menschen saßen da und wer war das überhaupt?
Das waren in der Regel Vertreter der europäischen Mächte, inklusive dann auch noch der Vereinigten Staaten. Und es gibt ja auch diese Bilder oder Stiche, die das ganz gut zeigen, mit Bismarck und der Karte hinten. Und die saßen um den Tisch, also das hat sich ja über mehrere Monate hingezogen, also die haben jetzt da nicht jeden Tag gesessen. Aber im Grunde haben sie dann eine Reihe von Dingen besprochen, um zu verhindern, und das war das ursprüngliche Ziel auch von Bismarck, diese Konferenz überhaupt einzuberufen, um zu verhindern, dass sich die europäischen Mächte sozusagen über Afrika in die Haare bekommen. Mhm. Es ging also im Grunde darum, Interessensphären abzustecken und so ein wenig zu organisieren, wie es jetzt in Afrika weitergehen soll, weil zu diesem Zeitpunkt ja im Grunde es nur europäische Präsenz an den Küsten gab. Also vieles war sozusagen noch terra incognita, jedenfalls für die Europäer. Und das war eigentlich das zentrale Ziel. Und das hat man dann natürlich auch noch ein wenig verbrämt mit eher humanitären Anliegen, weil es natürlich auch, heute würde man sagen, Pressure Groups gab, wie Missionare und Abolitionisten, die etwas gegen den Sklavenhandel und die Sklaverei tun wollen. Also hat man das Ganze auch noch dann als Akt zur Bekämpfung gegen die Sklaverei in Afrika deklariert und entsprechende Paragraphen tauchen dann ja auch in der Schlussakte auf.
Also man hört schon, dass die haben da ein ordentliches Programm gehabt auf dieser Kongo-Konferenz. Wie muss man sich das vorstellen? Gab es da Streit oder war das eher eine ruhige Diskussionsrunde? Wer waren da die Wortführer? Wie lief diese Konferenz ab?
Also das hatte dann schon Bismarck relativ stark sozusagen in seine Regie genommen. Und aus den Akten geht es nicht hervor, dass es da furchtbar gekracht hätte. Ich meine, man hat ja auch vorsorglich alle Afrikaner außen vor gelassen, über die wurde dann nur gesprochen. Und vieles wurde natürlich dann auch in den Hinterzimmern geklärt oder vorab geklärt. Ich meine, solche Konferenzen sind ja oft dann auch vorbereitet. Es gibt Zwischenschritte. Also es ist im Grunde, kann man sich das, also es ist vielleicht etwas schräges Bild, wie irgendeine EU-Sitzung von bestimmten Ministern eines bestimmten Ressorts vorstellen, die sich da über bestimmte Probleme einigen wollen. Also es ging vielleicht auch hier und da mal hitzig zu, aber im Grunde waren sich alle einig und alle wollten eigentlich auch vermeiden, dass es über Afrika zu einem Krieg kommt. Alle wollten aber auch sicherstellen, dass sie genug von dem Kuchen abbekommen würden. Und das war sozusagen so ein bisschen die Spannung, die sich dann aber eigentlich ganz sozusagen jedenfalls im Interesse der Beteiligten ausgelotet hat. Und es ist ja dann auch bis zum Ersten Weltkrieg eigentlich kaum zu irgendwelchen europäischen kriegerischen Auseinandersetzungen in und über Afrika gekommen. Ein, zwei Mal stand man kurz davor. Aber im Grunde hat sozusagen die Zielsetzung, die Bismarck und auch andere gehabt haben, hat geklappt. Nämlich, ne, wir versuchen Afrika so aufzuteilen, dass alle was abbekommen.
Außer die Afrikaner.
Außer die Afrikaner und wir uns nicht in die Haare kriegen.
Also das hört sich zumindest für die Europäer ja dann nach einer sehr erfolgreichen Konferenz an. Welche Ergebnisse hat es denn konkret gehabt?
Naja, also das ist eine Frage der Einschätzung. Es war ja in vielerlei Hinsicht zu sagen eine Wette auf die Zukunft, weil so viel Ahnung von Afrika und konkrete Vorstellungen hatten die meisten nicht. Es gab natürlich im 19. Jahrhundert eine Reihe von Reisenden, es gab natürlich auch Kaufleute an den Küstenregionen, die bestimmte Informationen gebracht hatten. Und die große Vorstellung war natürlich, dass Afrika ein Paradies für Rohstoffe ist. Das ist es ja bis heute. Aber natürlich auch durchaus die Überlegung, dass man dort europäische Waren aller Art verkaufen könnte. Also Afrikanerinnen als Produzenten von Rohstoffen, aber eben auch als Kunden und Kundinnen. Darüber hinaus gab es eben auch noch alle möglichen anderen philanthropischen Interessen. Ne? Also und vor allem die Zivilisierungsmission spielte eine wichtige Rolle. Das heißt, diese Idee sozusagen, wir bringen jetzt die Zivilisation in der Regel via Christentum nach Afrika. Und es gab natürlich auch eine gewisse politische Megalomanie. Also ne, die Idee, also unser Reich, unser europäisches Reich wird jetzt eben noch viel größer, indem wir uns Teile Afrikas einverleiben. Aber es gab immer eigentlich einen Mix aus Interessen. Auf der Tagung selbst oder auf der Konferenz selbst, da gibt es ja immer dieses suggestive Bild, Afrika sei gleichsam wie eine Torte oder ein Kuchen unter den Europäern aufgeteilt worden. Das stimmt eigentlich nicht so ganz. Diese Aufteilung war noch wenig konkret. Es ging wirklich nur darum, bestimmte Ansprüche auf ein bestimmtes Gebiet vage festzulegen und zu sagen, okay, das kriegen die Franzosen, hier dürfen die Deutschen hin und so weiter. Das war es eigentlich. Ja, also es wurde noch nicht jetzt exakt vermessen, wer wo hin darf. Und vor allem hatten die wenigsten konkrete Ahnung, was sie dort eigentlich erwarten würde. Also von daher, Erfolg ist sozusagen zweischneidig. Aber natürlich hat diese Tagung oder war diese Konferenz ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur kolonialen Beherrschung und Ausbeutung Afrikas. Und selbst wenn die Tagung selbst da noch nicht so extrem konkret war, ist mit dieser Tagung eben genau die Arroganz, der Anspruch und die Ausbeutung Afrikas durch die Europäer verbunden.
Herr Eckert, da Sie das jetzt selber gerade angesprochen haben, diese Tortenaufteilung, das ist ja tatsächlich, wenn man auf die Landkarte von Afrika guckt, da sind die Linien ja teilweise wirklich gerade, wie mit dem Lineal gezogen. Und Sie sagen, auf der Kongo-Konferenz ist das nicht passiert. Wann ist das denn passiert?
Das war sozusagen dann ein Prozess im nächsten Jahrzehnt, in den nächsten 15 Jahren, wo es zunächst einmal darum ging, erstmal gleichsam die Fahne zu hissen und seinen Anspruch zu deklarieren. Und deswegen kommen halt eben auch diese absurden Grenzziehungen zustande und mit zum Teil ja höchst unterschiedlich großen Gebieten. Es gibt so einige Staaten wie Togo, das ist wie so ein kleines schmales Handtuch da in Westafrika. Daneben das riesenhafte Nigeria. Das war natürlich zeitweise auch sehr arbiträr und fast schon zufällig, wo da die Grenzen gezogen wurden, die natürlich vielleicht auf bestimmte strategische oder naturräumliche Gegebenheiten Rücksicht nahmen, aber keinesfalls auf kulturelles oder gesellschaftliches oder ökonomisches Leben in der Generation, wo natürlich diese Grenzen dann viel auch zerschnitten haben. Ne? Mhm. Auf der anderen Seite waren diese Grenzen eigentlich lange Zeit sehr porös. Also es gibt ja inzwischen viele Forschungen, die auch zeigen, dass die Leute weiterhin sozusagen diese Grenzen durchschritten haben, Handel getrieben haben, sich getroffen haben. Also es wäre auch eine Übertreibung zu sagen, dass diese Grenzen jetzt extrem fix, ne, und hart waren und niemand kam mehr über diese Grenzen oder nur nach Kontrolle durch die Kolonialmächte. Das war es nicht. Und interessanterweise, das ist ja, wenn man so will, auch eine der langen Schatten oder einer der Langzeiteffekte dieser Konferenz. Diese Grenzen bestehen ja im Grunde bis heute, was sich auch dann nach der Unabhängigkeit die meisten afrikanischen Staaten und vor allem auch die Organisation für afrikanische Einheit entschieden hat, an diese Grenzen nicht nochmal ranzugehen, weil sie große Sorge hatten, dass dann sozusagen es nur noch zu Kriegen und Auseinandersetzungen kommt.
Professor Andreas Eckert war das. Wir haben gesprochen über die Kongo-Konferenz und ihre Ergebnisse. Vielen Dank, Herr Eckert.
Bitteschön.
Otto von Bismarck, der war seit 1862 erst preußischer Ministerpräsident, dann war er Kanzler des Norddeutschen Bundes und dann war er Reichskanzler. Also ein Politiker, kann man sagen, fast so bedeutend wie der Kaiser, oder?
Also ich finde, das kann man schon sagen. Er stand natürlich protokollarisch unter dem Monarchen und er zeigte öffentlich auch immer Ehrerbietung. Aber bei politischen Entscheidungen, da war Bismarck mindestens mal gleichrangig. Kaiser Wilhelm I., der wollte nämlich lieber nur informiert werden, anstatt alleine zu entscheiden. Insofern waren die beiden ein kongeniales Team. Wilhelm I. starb mit über 90 Jahren 1888 und ihm folgte sein Enkel Wilhelm II. Mit gerade mal 24 Jahren. Und der wollte nun im Gegensatz zu seinem Großvater selbst entscheiden und selbst regieren. Und sehr bald stellte sich heraus, dass er damit mit dem älteren Bismarck richtig Krach kriegte. Deshalb trat Bismarck 1890 zurück.
1884, ja, der Kongo-Konferenz, wir haben es eben schon gesagt, da war das Kaiserreich ja wirklich noch sehr jung, 13 Jahre alt und auch neu auf der Bühne der europäischen Großmächte. Wie wollte Bismarck Deutschland denn da so positionieren?
Naja, das Deutsche Reich war die jüngste Großmacht in Europa und Bismarck wollte das zunächst einmal stabilisieren mit Hilfe der anderen Mächte außer Frankreich. Das war der Erbfeind und der sollte durch ein Bündnissystem in Europa isoliert werden. Das brachte dem Deutschen Reich tatsächlich eine lange Phase des Friedens bis 1914. Das endete dann da aber, weil die Bündnisse vorher nicht erneuert wurden. Bei den Kolonien war Bismarck zurückhaltend. Für ihn waren die Kosten höher als der Nutzen und er wollte den anderen Großmächten den Vortritt lassen. Er wollte vielleicht auch Konflikte vermeiden.
Den gucken wir uns jetzt mal näher an, den Gastgeber der Kongo-Konferenz, mit Professor Christoph Nonn. Er ist Historiker an der Uni Düsseldorf und er hat eine Bismarck-Biografie geschrieben. Hallo, Herr Nonn.
Guten Tag.
Herr Nonn, welche Rolle hat denn Bismarck gespielt bei der Kongo-Konferenz?
Naja, er war sozusagen der Gastgeber. Also offiziell war das eigentlich der Kaiser, Wilhelm I., aber der war nicht nur schon sehr alt, sondern er mochte auch solche öffentlichen Termine nicht so gern. Das heißt, Bismarck, der das sehr gern wahrgenommen hat, der hat dann sich da eben präsentieren können. Übrigens nicht zum ersten Mal. Also es gab ja 1878 schon die Berliner Konferenz, wo der Balkan neu geordnet wurde. Und das wurde jetzt sozusagen für Afrika dann wiederholt auf der Kongo-Konferenz. Das lag einfach daran, dass seit seiner Gründung 1871 das Deutsche Reich praktisch die stärkste Kontinentalmacht in Europa gewesen ist. Ja. Mhm. Und deswegen wurden dann wichtige internationale Konferenzen sehr häufig in Berlin angesetzt. Und Bismarck hat das sehr, sehr gerne ausgenutzt, um das Reich und nicht zuletzt auch sich selbst an den Zähnen zu setzen, um Prestige zu gewinnen, also nach außen wie auch nach innen.
Bismarck war ja gar nicht so sehr interessiert an Kolonien für das Deutsche Reich, richtig?
Ja, und das war eigentlich durchgängig so, also auch 1884, 85, als das Deutsche Reich dann unter seiner Führung Kolonien erworben hat, seltsamerweise. Also er hat in den frühen 1880ern, hat er sogar mal gesagt, solange ich Reichskanzler bin, werden wir gar keine Kolonien haben. Ja? Und ein paar Jahre später war das dann plötzlich nur dummes Geschwätz von gestern. Das ist also ziemlich lustig, weil da fing Deutschland dann unter Bismarck an, Kolonien oder wie man eben sagte, Schutzgebiete zu sammeln, vor allem in Afrika. Bismarck war aber selbst dann eigentlich an denen nicht wirklich selbst interessiert, sondern die waren eigentlich nur Mittel zum Zweck, vor allem für innenpolitische Ziele, die er hatte.
Kommen wir nochmal zurück zur Kongo-Konferenz. Was wollte denn Bismarck eigentlich mit dieser Kongo-Konferenz für das Deutsche Reich genau erreichen?
Also er wollte innenpolitisch vor allem für Kolonialpolitik werben. Also es ging ihm gar nicht so sehr darum, es gibt so Äußerungen von ihm, also die intern im Auswärtigen Amt verschickt wurden, dass sozusagen, es sei eigentlich ziemlich egal, was für Kolonien Deutschland da jetzt in Afrika oder auf Neuguinea erwerben würde. Sozusagen, die seien innenpolitisch vor allem interessant. Er wollte für die Kolonialpolitik werben, weil er fürchtete, dass die Liberalen die nächsten Reichstagswahlen im Herbst 1884 gewinnen würden und weil der Kronprinz Friedrich der spätere 99-Tage-Kaiser dann für den Fall gerne mit den Liberalen regieren wollte, hat Bismarck gefürchtet, dass er dann selbst als preußischer Ministerpräsident und als Reichskanzler früher oder später geschasst werden würde. Das wollte er natürlich nicht. Also hat er alles dran gesetzt, zu verhindern, dass die Liberalen die Wahlen gewannen. Und weil die Liberalen gegen Kolonien eingestellt waren, war die Erwerbung von Kolonien und dann eben die Werbung damit mit der Kongo-Konferenz, das konnte er eben sehr prestigeträchtig machen, ein gutes Mittel, den Teppich unter dem Boden wegzuziehen. Und das hat auch funktioniert, weil die Liberalen dann bei den Reichstagswahlen 1884 überraschenderweise Verluste hinnehmen mussten. Und damit war Bismarcks persönliche Stellung als Reichskanzler dann eben wieder gefestigt.
Also war das innenpolitisch so eine Art Wahlkampfveranstaltung?
Es war im Grunde eine Wahlkampfveranstaltung. Also die Außenpolitik hat ihn in dem Fall gar nicht so interessiert, was aber bei ihm relativ häufig der Fall gewesen ist, dass er sozusagen außenpolitische Schachzüge gemacht hat, um innenpolitisch eigentlich zu punkten.
Jetzt haben Sie aber trotzdem gerade gesagt, er war ja gerne Gastgeber solcher Konferenzen. Und ich hole das jetzt mal tatsächlich sehr ins Heute. Also es ist ja so, wenn Deutschland Gastgeber ist, einer Fußball-EM zum Beispiel, dann ist es ja hinterher oft so, dass die Leute sagen, ach guck mal, die haben das so gut gemacht, die Deutschen, da fahren wir jetzt auch mal in Urlaub hin. Also solche Veranstaltungen sind ja in aller Regel gut fürs internationale Ansehen. War das bei der Kongo-Konferenz auch so?
Ja, das war natürlich so, wobei es jetzt, glaube ich, nicht darum ging, Tourismus im Deutschen Reich zu stärken. Mhm. Aber es ging sozusagen darum, das Prestige des neuen Nationalstaats, der noch jung, ungefestigt war, zu stärken. Und es ging bei Bismarck auch immer darum, sein eigenes Prestige, sein eigenes Ansehen, also im Land selber wie auch im Ausland zu festigen und zu stärken.
Dass Deutschland nicht so wahnsinnig viele Kolonien hatte, wenn man das jetzt in der Rückschau so betrachtet, war das eigentlich gut oder war das schlecht? Was meinen Sie?
Naja, was heißt nicht so wahnsinnig viele Kolonien? Das ist natürlich relativ. Ja? Also Großbritannien und Frankreich hatten mehr Kolonien, das ist klar.
Ich glaube, wir waren auf Platz 4, ist das richtig?
Ja, richtig so. Also knapp hinter den Portugiesen, wenn man sozusagen von der Fläche ausgeht. Ne?
Ja.
Dann gibt es aber noch die Italiener, die Belgier, die Spanier, die hatten ja auch Kolonien in Afrika und die hatten deutlich weniger als die Deutschen. Nicht? Also es ist sozusagen Mittelplatz, irgendwie so fußballtechnisch gesprochen. Ne? Und ja, Vor- oder Nachteil, muss man natürlich fragen, für wen war das ein Vor- oder Nachteil? Ja? Also für diejenigen, die irgendein wirtschaftliches Interesse hatten an Afrika, also die da Handel getrieben haben, die irgendwie Bergbau treiben wollten, die sich ansiedeln wollten, um Vieh zu züchten oder sowas. Für die war das natürlich sehr angenehm. Die konnten dann vom Schutz des Deutschen Reiches profitieren, mussten nicht selber dafür sorgen. Für alle anderen waren die Kolonien letzten Endes ein Verlustgeschäft. Deutschland als Ganzes hat den Kolonien weniger verdient, als es da reingesteckt hat. Das heißt, die deutschen Steuerzahler haben eigentlich für wenige deutsche Interessenten vor Ort die Zeche zahlen müssen, kann man so sagen. Dazu kommt, so aus heutiger Sicht ist natürlich das auch so ein bisschen so, dass die Kolonialzeit doch eher ein Schandfleck der deutschen Geschichte ist. Ja. Mhm. Also sie ist auch sonst an belastenden Elementen nicht gerade arm, aber die Durchsetzung der deutschen Herrschaft in Afrika, die war ja 1884, 85 keineswegs abgeschlossen. Da hat man sozusagen Ansprüche angemeldet, die mussten dann erst noch eingelöst werden. Das ist auf sehr, sehr blutige Art und Weise geschehen, wie Angst bei den anderen Kolonialmächten dann eben auch. Da sind Hunderttausende Afrikaner bei getötet worden.
Professor Christoph Nonn war das. Er ist Historiker an der Uni in Düsseldorf und wir haben gesprochen über die Rolle Bismarcks auf der Kongo-Konferenz. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Nonn.
Ja, sehr gerne.
Matthias, der Kolonialismus, der ist ja nicht erst im 19. Jahrhundert erfunden worden. Haben wir ja auch hier schon vielfach drüber gesprochen in der History. Den gab es ja schon viele Jahrhunderte vorher. Kann man denn eigentlich sagen, wann es losging damit?
Naja, es gibt sicher markante Daten in der Entwicklung des Kolonialismus. 1494 ist eines davon der Vertrag von Tordesillas. Dabei wurde die Einflusssphäre von Spanien und Portugal in Südamerika geregelt und aufgeteilt. Mit dem Segen des Papstes konnten nun beide Kolonialmächte den Süden Amerikas unter sich aufteilen. 1510 kommt das erste Sklavenschiff von Afrika nach Haiti. Beide Daten markieren wichtige Einschnitte im Handel mit der Anführungsstrich wahre Mensch.
Welche Länder haben sich denn da besonders hervorgetan?
Also ganz stark beteiligt war England bzw. Großbritannien. Kolonien und Dominions gab es auf der ganzen Welt. Frankreich war ebenfalls weltweit in Afrika und Nordamerika vor allem unterwegs. Spanien und Portugal beide in Mittel- und Südamerika. Und mit der Ausweitung des weltweiten Handels wurde auch Asien immer wichtiger. Die Küsten waren bei den Kolonialmächten sehr beliebt wegen Kodestationen für die Handelsschiffe. Und am Ende des 19. Jahrhunderts mischte dann auch das Deutsche Reich mit. Deutsch-Ostafrika, Deutsch-Südwestafrika, Kamerun, Teile von Togo, Neuguinea oder Kiaochu an der chinesischen Küste. Mit dem Versailler Vertrag 1919 wurden die Kolonien Deutschland wieder abgenommen an Großbritannien, Frankreich, Belgien, Portugal, Australien, Japan oder die Südafrikanische Union wurden sie gegeben.
Über diesen späten Kolonialismus im 19. und im 20. Jahrhundert, da spreche ich jetzt weiter mit Benedikt Stuchtei. Er ist Professor für neuere und neueste Geschichte an der Philipps-Universität in Marburg. Hallo, Herr Stuchtei.
Hallo, guten Tag.
Herr Tuchter, was war denn der Antrieb für den Kolonialismus? War das eher Machtgewinn oder waren das die wirtschaftlichen Vorteile, die die Mächte da angetrieben haben?
Wenn Sie bis in die frühe Neuzeit zurückgehen und bis ins 20. Jahrhundert weiter die gesamte Geschichte der kolonialen Expansion nachvollziehen, war es beides und sehr viel mehr als das. Machtgewinn spielte immer eine wichtige Rolle. Wirtschaftliche Vorteile waren es vor allem für individuelle Personen, für Kompanien. In der Vormoderne gab es ja Handelskompanien wie in Norden Amerikas die Hudson Bay Company oder in Indien die East India Company, die trieben natürlich Handel und hatten wirtschaftliche Vorteile, später aber auch durchaus strategische und militärische Vorteile im Sinn. Machtgewinn ist immer eine Position, die eher von der Staatenperspektive ausgeht. Insofern spielen beide Punkte eine entscheidende Rolle, aber auch noch sehr viel mehr. Strategischer Besitz, strategische militärische Absicherung, Prestige gegenüber anderen europäischen Mächten, wenn Sie es in europäischer Perspektive sehen. Und vieles mehr. Die sogenannte Zivilisierungsmission. Also ein breites Feld, das Kolonialismus angetrieben hat und aus beiden Richtungen, sowohl von kolonialer wie von metropolitaner europäischer Perspektive aus.
Lassen wir uns doch mal speziell auf Afrika gucken. Warum war dieser Kontinent im 19. Jahrhundert denn so interessant für die Kolonialmächte?
Er geriet es erst im Laufe des 19. Jahrhunderts. Gewisse Bereiche Afrikas spielten immer eine zentrale Rolle, etwa Ägypten, spätestens seit Napoleons Ägypten-Expedition Ende des 18. Jahrhunderts. Algerien wurde 1830 von Frankreich besetzt. Südafrika spielte schon seit der Vormoderne durch portugiesische, später holländische, dann britische Besetzung eine Rolle. Was sich durch die Afrika-Konferenz in Berlin von Bismarck einberufen änderte, war, dass man die Perspektive nicht nur auf den gesamten Kontinent verlegte, sondern auch zentral auf den Kongo. Insofern spielte im Laufe des 19. Jahrhunderts Afrika eine zunehmend wichtige Rolle. Nicht zuletzt aber auch natürlich, weil Asien unter den europäischen und auch nicht-europäischen Mächten wie zunehmend die USA, natürlich Japan seit 1895, aufgeteilt war und lediglich China sich sozusagen einer kompletten Kolonisierung entziehen konnte. Aber Afrika war aus Perspektive gerade der Europäer ein sozusagen unbewohntes Land, was es natürlich überhaupt nicht war, aber aus Perspektive der Europäer war es das. Allemal das zentrale Afrika und das galt es dann zu erobern und aufzuteilen.
Kolonialismus, wenn man sich das mal so überlegt, wie das funktioniert, das ist ja, ich sag's jetzt mal ganz lapidar, eine recht aufwendige Sache. Ne? Man muss ja erstmal hinkommen nach Afrika in dem Fall jetzt. Man muss sich die Dinge zu eigen machen, man muss die Dinge verschiffen. Wie war denn so eigentlich das Kosten-Nutzen-Verhältnis für die Kolonialmächte?
Sehr unterschiedlich, sehr unterschiedlich. Es gibt die alte Formulierung Trade follows the flag. Man kann diese eigentlich umdrehen. Der Handel folgte nicht der Flag als erstes, sondern oftmals ging er voraus. Oft ging er voraus durch individuelle Personen oder eben natürlich durch, wie eben schon genannt, durch Kompanien, durch Handelskompanien. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis war oft sehr schwierig und für die Kolonialstaaten nicht unbedingt ein Reingewinn. Ganz im Gegenteil, die militärischen, die administrativen und viele andere Verpflichtungen, die sie sich selbst damit auferlegten, Verpflichtungen eher in Anführungsstrichen, die waren oft sehr groß und oftmals eben auch sehr, sehr übermächtig. Und wer tatsächlich immer profitierte, waren einzelne Handelstreibende, waren natürlich Besitzer von Sklavenplantagen in der Karibik und natürlich nicht zuletzt die Monarchie.
Wenn wir jetzt mal so ins Heute gucken, inwiefern würden Sie sagen, sind die Folgen des Kolonialismus denn für die ehemaligen Kolonialmächte heute noch zu spüren?
Oh, sie sind vielfach zu spüren. Man müsste die Frage im Grunde aufspalten und sagen, sozusagen vor allem, wie sind sie zu spüren für die ehemals Kolonisierten? Mhm. Denn für sie bedeutet ehemaliger Kolonialismus natürlich nicht, dass dieser Kolonialismus überwunden ist. Der Postkolonialismus hat ja genau diese Botschaft. Kolonialismus ist nicht überwunden und die politischen, wirtschaftlichen und sonstigen Asymmetrien in unserer Welt, in der wir heute leben, sind Folgen der kolonialen Herrschaft. Schauen wir aber auf die ehemaligen Kolonialmächte, Ihre Frage, dann finden wir diese Spuren überall, in einigen Städten und in einigen Bereichen natürlich stärker als in anderen. Gehen Sie nach Bremen, haben Sie dort den berühmten steinernen Elefanten zum Beispiel. Also es finden sich in Plätzen, in Denkmälern, in Straßennamen, in Forschungsinstituten, die Institut für Tropenmedizin heißen, natürlich in Museen und ihren Sammlungen, in Sammlungen der Universitäten selber, anatomische Sammlungen, die menschliche Überreste haben, in den Profiten der Firmen, der Banken, der Versicherungen, bis hin zu Speisen, dem sogenannten Sarotimor auf der Schokolade, und natürlich in immer noch nach wie vor gängigen und nicht zuletzt rassistischen Stereotypen, die unsere westlichen Gesellschaften auch nach wie vor beherrschen.
Ja, Sie haben es gerade selber gesagt, der Kolonialismus ist nicht überwunden. Wir hatten jetzt vor ein paar Wochen, hat US-Präsident Biden zum Beispiel um Entschuldigung gebeten für das Unrecht, das indigenen Kindern angetan wurde. Und auch der britische König Charles, der ist ja bei einem Besuch in Australien sehr hart angegangen worden von einer indigenen Senatorin, die gesagt hat, sie haben einen Genozid gegen unser Volk verübt. Können diese ehemaligen Kolonialmächte das, was sie angerichtet haben, ihrer Ansicht nach eigentlich irgendwann wieder gut machen?
Das ist eine sehr schwierige Frage und ist eine Frage, der sich alle ehemaligen Kolonialmächte und im Grunde war fast jede, also wenn Sie nach Europa schauen, fast jede europäische Nation im Kolonialismus involviert. Entweder als treibende Kolonialmacht oder auch als kolonisierte. Oder wenn Sie auf die USA schauen, waren das beides. Die USA ehemals kolonisiert war, später aktive Kolonialmacht. Das heißt, am Kolonialismus, das ist ein nicht europäisches oder westliches, sondern ein global geschichtlich zu begreifendes Phänomen. Insofern sind tatsächlich diejenigen, die an dem Kolonialismus aktiv profitierten, in jeder Hinsicht verpflichtet, moralisch, finanziell, politisch, wirtschaftlich, kulturell, heute alles dafür zu tun, diese Ungleichheiten, diese Asymmetrien, wie sie sich in der Welt immer noch abbilden, zu überwinden. Eine Entschuldigung ist da von großer Notwendigkeit, halte ich für sehr, sehr wichtig, sich in den Ländern zu positionieren und für die Vergangenheit Verantwortung zu übernehmen. Das reicht wahrscheinlich auf Dauer nicht und es sollte es auch nicht. Natürlich sollte möglichst viel dafür getan werden, entweder über finanzielle oder sonstige Kompensationen auch den ehemals Kolonisierten entgegenzukommen, wie es nur eben geht. Denn das Unrecht, das getan wird und getan wurde, das liegt auf der Hand und das hat eben für die Ungleichheiten, wie wir sie heute noch haben, gesorgt und das hat diese Grundlagen gelegt.
Was glauben Sie, ist wichtiger, das Geld oder das Anerkennen des Unrechts?
Beides. Ich glaube nicht, dass man das priorisieren sollte, aber das Anerkennen ist von enormer Wichtigkeit. Das ist von enormer symbolischer und emotionaler und auch politischer Bedeutung. Aber ich glaube auch, dass es mehr noch geben muss, dass man sich tatsächlich auch mehr bewegen muss. Und die Summen, die etwa, weil Sie gerade den englischen König angesprochen haben, die Summen, die im Kontext des britischen Empires im Raum stehen, die sind enorm. Da geht es um viele hundert Milliarden Pfund, die natürlich nicht einfach aufzubringen sind und aufgebracht werden können. Betrachtet man aber, wie der britische Staat oder in dem Fall vor allem auch individuelle, zum Beispiel Plantagenbesitzer im 18., 19. Jahrhundert von der karibischen Plantagenwirtschaft profitiert haben, finanziell, dann ist dieses Geld ja auch auf irgendeine Art und Weise ursprünglich nach Großbritannien gekommen. Mhm. Man wird es nicht eins zu eins aufrechnen können, aber man wird es sicherlich nicht allein bei einer Entschuldigung bewenden lassen können, sondern sich deutlich mehr auch bewegen müssen.
Benedikt Stuchtei war das. Er ist Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Philipps-Universität in Marburg. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Stuchtei.
Sehr gerne.
Matthias, wir haben ja schon häufiger hier in Eine Stunde History gesprochen über den Kolonialismus. Hat sich das eigentlich für die Länder gelohnt, Kolonien zu haben?
Tja, das ist die Frage. Natürlich haben die Kolonialmächte die Länder, die sie besetzt haben, ausgebeutet. Rohstoffe waren dort zu holen, Arbeitskräfte als Sklaven natürlich auch. Aber sie mussten auch eine Art Besatzungsregime unterhalten und sie haben in die Infrastruktur investiert, um die gestohlenen Güter abzutransportieren. Aber noch mehr Kosten verursachten die Dekolonialisierungen, zum Beispiel für Frankreich in Indochina und Algerien. Da waren sie in zwei wirklich verheerende Kriege verwickelt. Insofern kann man vielleicht sagen, dass es sich unter dem Strich nicht gelohnt hat, hat, ganz abgesehen davon, dass Kolonialismus und Imperialismus Hand in Hand gehen und alles nur als schweres Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu bewerten ist.
Das ist ein gutes Stichwort für unsere nächste Folge, denn um Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu begehen, da muss man nicht in andere Länder einfallen. Manchmal passiert das auch innerhalb einer Familie, wenn zum Beispiel Eltern ihre Kinder misshandeln. Um unter anderem das zu verhindern und auch um Kinder grundsätzlich besser zu schützen und ihnen eigene Rechte zu geben, hat die UNO-Generalversammlung im November 1989 die Kinderrechtskonvention beschlossen. Über die reden wir in der nächsten Folge von Eine Stunde History. Ich bin Steffi Orbach, bis bald, macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.